Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu stehen und mir vorzustellen, dass diese Reihen gut gefüllt sind und zu wissen, dass ihr mich anschaut und mich zurückgrüßt und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und dass unser Gott mitten unter uns ist. Ich habe letzte Woche eine kleine Predigtreihe, einen Dreiteiler über Petrus begonnen. Ich möchte den heute fortsetzen und es wird einen dritten Teil geben, der wird uns nach Ostern einholen. Also die Predigt heute bleibt ein kleines Stückchen unvollständig. Und ich glaube, viele von euch sind heute Morgen schon mit in diese Predigt reingeworfen. Sie hat gefühlt schon gestern Abend begonnen oder vielleicht auch schon vorgestern mit so einem Stückchen Kontrollverlust und einem Tunnel, der mal wieder eingetreten ist. Als plötzlich dieser Lockdown, diese neue Ausgangsbeschränkung verkündet wurde und dann hat gestern Abend noch ein Jugendpastor kurzfristig eine Mail rumgeschickt, die mehr Verwirrung gestiftet hat, als dass sie Dinge geklärt hat. Und manchmal erlebt ihr kurze Momente des Kontrollverlustes, wo man merkt, hoppla, da entgleitet uns gerade was. Und es nimmt uns eigentlich schon mitten rein in diese Geschichte von Petrus. Ich lese sie uns einfach mal. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgt von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und sie setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen. Und sie sah ihn genau an. Und sie sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete es und sprach, Frau, ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Entschuldigung. Und nach einer kleinen Weile, sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Jesus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich. Und er sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich. Ihr kennt die Passage garantiert alle. Ihr habt vermutlich schon öfter diesen Text gelesen in der Passionszeit. Ihr habt ihn vermutlich schon öfter gehört und auch Predigten dazu. Er schließt sich fast an das Predigtthema von letzter Woche an, an das Abendmahl, die Verhaftung. Wir sind nur ein paar Stunden später. Und jetzt folgt Petrus diesen Soldaten und er erschafft sich Zugang zum Haus des Hohenpriesters. Diese Passage ist so eng mit Karfreitag verbunden, wie das Magnificat der Maria mit Weihnachten. Nicht voneinander zu trennen und doch gehen beide Texte nicht ineinander auf. Und was diese Passage, die es ja in allen Evangelien überliefert, insbesondere bei Lukas, finde ich, so interessant macht, und das ist nicht der Text, den man am meisten liest, oft ist es Markus. Oder Matthäus an der Stelle, Matthäus. Ist, dass Lukas hier ein Stückchen Psychologie mit reinbringt. Er bringt ein Stückchen, für den Leser macht er ein Stückchen das sichtbar, was bei Petrus passiert, finde ich. Am vergangenen Montag hatte meine Schwiegermama Geburtstag und wir haben ihr eine Küchenmaschine geschenkt. Und weil der Karton ziemlich groß war und wir gerade keine zwei Rollen Geschenkpapier oder so da hatten, um ihn einzupacken, haben mein Schwager und meine Frau entschieden, ihr nur ein Päckchen Mehl einzupacken. So quasi als Gutschein zum Riesenkarton. Und die beiden haben das recht geschickt eingefädelt. Sie haben meine Schwiegermutter nämlich raten lassen, was wohl in dem Päckchen ist. Und sie war so fixiert und ins Raten vertieft, dass ihr nicht aufgefallen ist, dass in der Zeit, in der sie dieses Päckchen beknetet und geschüttelt und geraten hat, ihr Sohn seelenruhig den Raum verlassen hat, diesen riesen Karton reingetragen hat und ihn genau hinter ihr abgestellt hat. Und in dieser Szene passiert was Ähnliches. Und ich möchte euch gleich zum Anfang darauf hinweisen, weil es macht Spaß, das mitzubeobachten. Die ganze Passage läuft parallel zum unfairsten Gerichtsverfahren, das die Geschichte der Menschheit kennt. Eigentlich geht es in der ganzen Passage um Jesus. Es geht um sein Leid. Es geht um seine Verurteilung. Um seine ungerechtfertigte Verurteilung. Um falsche Zeugen. Um einen unfairen Prozess mit falschen Anschuldigungen und gekauften Zeugen. Und Petrus will dabei sein. Petrus will wissen, was passiert. Die Geschichte lässt sich ja nicht ein paar Stunden später auf dem Smartphone nachlesen. Also wenn er sich nicht auf Gerüchte verlassen will, was mit der wichtigsten Sache seines Lebens passiert, wie sich der Mittelpunkt seines Lebens entwickelt, dann muss er jetzt dabei sein. Also folgt er und er stiehlt sich irgendwie in den Hof dieses Hohenpriesters. Und alles beginnt für ihn bei einer Magd. Und bei Johannes ist an dieser Stelle die Rede von einer Türsteherin. Klar, kein Wunder. Petrus erschleicht sich ja Zugang zu einem Innenhof. Also fällt diese Tür hinter Petrus zu und sein Fokus beginnt sich zu verschieben. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr in eine Falle tappt und in dem Moment, wo die Tür zufällt, merkt ihr, dass ihr gefangen seid. Und was sich gerade noch wie Freiheit angefühlt hat, fühlt sich plötzlich wie ein Käfig an. Und ich glaube, genau so geht es an dieser Stelle plötzlich Petrus. Da fällt eine Tür hinter ihm zu und er spürt, er ist gefangen. Und ab diesem Moment tritt Petrus in einen Tunnel ein. In einen Tunnel, der sich zunehmend verengt. Ein Tunnel, in dem alle Grundsätze und Vorsätze und alles, was ihm bis zu diesem Punkt wichtig und heilig ist, plötzlich zurückstehen. Und dieser Tunnel heißt Angst. Aber noch ist er mutig. Er erschleicht sich ja Zugang zu diesem Innenhof. Und er will es schaffen. Und einer Person fällt das auf. Und wir denken manchmal, wir könnten so unauffällig durchrutschen. Und es funktioniert meistens auch soweit ganz gut, bis zu dem Moment, auf den es ankommt. Und plötzlich fangen Menschen an, hinzuschauen. Und Lukas nagelt es sprachlich fest. Die Magd, die schaut ihn an und da steht Athenizein. Das ist eins der Lieblingsworte von Lukas, das benutzt nur er so oft. Das heißt so viel wie, die Magd richtet ihren Blick fest auf Petrus. Im Griechischen gibt es einige Wörter für hinschauen. Das ist eines davon. Und das ist kein, ich habe was gesehen. Auch nicht, ich habe was angeschaut. Sondern das ist ein, ich nagel dich mit meinem Blick fest. An dieser Stelle. Petrus wird hier festgenagelt. Und unter dem bohrenden Blick dieser Magd wird ihm ganz schön warm. Mitten in der Höhle des Löwen ist die Situation eigentlich für ihn mehr als kritisch. Und das wird ihm jetzt bewusst, jetzt nachdem die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen ist. Dieser war auch mit ihm. Und was macht Petrus? Er hat ganz schnell eine abwiegelnde Antwort parat. Klar, er hat ja auch nicht viel Zeit nachzudenken. Frau, ich kenne ihn nicht. Bisher ist die Sache noch gar nicht so heikel, denn es steht hier ja nur sein Wort gegen das einer Frau. Aber schnell verdichtet sich die Situation in der Art, wie Lukas sie erzählt. Da bestätigt nämlich gleich ein anderer seine Anklage. Und diesmal ist es ein Mann. Doch, du bist auch einer von denen. Und Petrus antwortet, Mensch, ich bin's nicht. Ey, guck mich doch an. Sehe ich so aus? Und die Lage wird kritisch für Petrus. Jetzt bloß kein Aufsehen erregen, ja? Jetzt gehen wäre schwierig. Also bleibt er und er zieht die Sache durch. Zwei Zeugen. Wir kennen das aus verschiedenen anderen Verfahren in der Bibel. Ja, du brauchst zumindest zwei Zeugen. Jetzt ist die gute Situation, im Moment ist noch eines davon eine Frau, die zählt nichts. Ja? Wenn die jetzt andere überzeugen kann und die zustimmen, dann wird es kritisch. Aber da findet sich ja auch noch ein Dritter. Und der verhaftet ihn auf seiner Herkunft. Klar gehörst du dazu, du bist doch in Galiläa. Leugne doch deinen Dialekt nicht, der verrät dich. Was sollst du sonst auch hier machen, du Fischer vom See Genezareth? Und spätestens jetzt könnte es für eine Anklage reichen. Und Petrus ist schon völlig im Leugnen-Modus angekommen. Jetzt bloß nichts zugeben. Vielleicht kommt der Tipp ja aus irgendeinem Automotorsport oder ich weiß nicht, aus irgendeinem Anwaltsforum zum Thema, du hast mal wieder bei Rot eine Ampel überfahren. Bloß nichts zugeben. Im Zweifelsfall bloß kein Bekenntnis. Mensch, ich weiß nicht, wovon du redest. Weiß gar nicht. Mein ganzer Kopf ist gerade verwirrt. Petrus ist völlig im Tunnel angekommen. Und das Licht, das er am Ende sieht, ist nur der vermaledeite Morgen und der ist noch so weit weg. Und dann stellt er fest, mitten in diesem Tunnel bricht ein Geräusch. Und es ist wie das bedrohliche Tut eines entgegenkommenden Zuges. Es ist aber kein Zug, es ist ein Hahn. Und jetzt zeigt die Vorbereitung von Jesus seine Wirkung. Jesus hat ihn ja bewusst vorbereitet auf diese Situation. Und das holt Petrus schlagartig aus seinem Tunnel in die Realität zurück. Kennt ihr solche Momente, wo ihr euch in eine Sache verrannt habt und es fällt euch gar nicht auf, bis zu dem Moment, wo einer die richtigen Worte findet und ihr schlagartig aus eurem Tunnel in die Realität zurückgeworfen seid? Und aus diesem Tunnel holen Jesu Worte ihn schlagartig in die Realität zurück. Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und mitten in Petrus Tunnel und in seine Angst bricht die Gesamtheit der Situation über ihn herein. Es geht ja gar nicht um ihn. Es geht ja gar nicht um ihn. Es geht ja in all dem um Jesus. Es geht ja in all dem um das Versprechen, das Petrus ihm gegeben hatte. Das Versprechen seines Lebens. Und in eben diesem Moment wird Jesus durch den Innenhof geführt. Keine Ahnung, wo er eben noch war. Wenn ich mir die anderen Evangelien anschaue, dann hat vermutlich ein erstes Verhör stattgefunden und vermutlich im Haus. Lukas kommt noch nicht einmal dazu, davon überhaupt zu berichten. Und Petrus weiß es vermutlich auch gar nicht. Er hat es ja nicht wahrgenommen. Er war ja in seinem Tunnel. Es ging ja um ihn. Und das ist nicht böse gemeint. Es war nur sein Fokus. Und dieser Tunnel beginnt mit der Frage der Magd und er hält an bis zum Schrei des Hahnes. Und als Petrus aus seinem Tunnel auftaucht, steht da plötzlich Jesus. Und der dreht sich zu ihm um und blickt ihn an. Petrus sieht in die Augen Gottes. Petrus blickt in die Augen eines verurteilten Gottes. Eines zu Unrecht verurteilten Gottes. Eines verleugneten Gottes. Und er versteht sich als Verleugner. Was hat Petrus wohl zu erwarten? Zorn? Hass? einen harten Blick, Rache. Die Worte, doch, er hat zu mir gehört und jetzt steht er nicht dazu. Es wäre Jesus in diesem Moment so einfach, Petrus die Konsequenz spüren zu lassen. Aber nichts davon passiert. Nichts davon passiert. Jesus blickt ihn einfach an. Und vermutlich ist es derselbe liebevolle Blick, den Jesus immer hatte, wenn er auf Petrus geblickt hat. Derselbe liebevolle Blick, den Gott hat, wenn er auf eines seiner Geschöpfe blickt. Ein Blick, der sagt, ich kenne dich. Bis ins letzte Detail. Nur der Petrus, den er anblickt, der ist ein anderer geworden. Der kann diesen Blick nicht mehr standhalten. Er ist es nicht mehr wert. Und seine Reaktion, die verrät es auch. Jesus, du blickst hier nicht auf deinen Jünger, du blickst hier auf deinen Verleugner. Und Petrus bricht zusammen und er weint bitterlich. Ein Blick von Jesus genügt. Und Petrus sieht sich und Jesus klar. Es ist nicht Jesus, der ihn verlassen hat. Es ist nicht Jesus, der ihn jetzt verwerfen würde. Petrus kann diesem gerechten, diesem trotzdem liebevollen Blick nicht standhalten. Nicht jetzt. Nicht nach dem, was soeben passiert ist. Nicht er. Nicht das. Petrus ist nicht mehr Petrus, der Jünger. Jetzt wird klar, warum ihn Jesus schon im Vorhinein mit Simon angesprochen hat. Weil genau so fühlt sich jetzt Petrus. Er ist nicht Petrus, der Jünger. Er ist Simon, der Verleugner. Der eigentlich nur eins kann, nämlich fischen. War doch klar, hätte Jesus ihn einfach damals gar nicht gerufen am See. Warum steht diese Geschichte eigentlich in der Bibel? Warum berichtet Petrus selber über seinen schwächsten Moment? Warum berichtet er auch in seinen Briefen immer wieder davon? Warum kommt Petrus immer wieder auf sein Scheitern zurück? Warum kann er das nicht hinter sich lassen? Hat er es wirklich nötig, so immer wieder an seinen Schwächen blank zu ziehen? Ich glaube, nach diesem Moment gibt es keinen Petrus mehr ohne dieses Geschehen. Weil zwischen vergeben und vergessen ein himmelweiter Unterschied ist. Wir denken immer, Schuld müsste irgendwann vergessen werden. Ihr Lieben, das ist das Falscheste, was mit Schuld überhaupt passieren kann. Schuld muss vergeben werden. Und das heißt aber auch, sie ist nicht vergessen. Sie bleibt ein Teil unserer Biografie. In unserem westlichen Denken, da verlieren wir ja Zeit, wenn wir sie nicht effektiv nutzen. Oder Zeit vergeht. Ja, jetzt sind schon wieder 15 Minuten vergangen, der Typ redet immer noch. Wahrscheinlich sogar mehr. Zeit vergeht aber bei Gott nicht. Zeit vergeht bei Gott nicht. Wie soll das auch bei einem überzeitlichen Gott funktionieren? Wo soll die denn hingehen? Zeit vergeht nicht. Zeit geschieht. Und im Geschehen füllt sie sich. Wie ein Gesamtkunstwerk. und Petrus und seine Biografie ist wie ein Gesamtkunstwerk. Und dieses Scheitern, dieses Versagen in seinem Leben, das legt die Grundlage zu einem Petrus, der nicht mehr ohne dieses Scheitern in seiner Biografie zu denken ist. Es geht nicht mehr. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Sie ist gefüllt und es ist ein Teil davon. Und es ist ein Petrus, der nicht mehr ohne die vergebende Gnade Gottes leben kann und der aus ihr leben muss. Die Niederlage des Petrus gehört ab diesem Moment zu seinem Leben. Gott hat sie nicht verhindert. Nicht verhindern wollen. Und sie gehört von diesem Moment an zu Petrus und das für immer und ewig. Manche Menschen zerbrechen an den Niederlagen ihres Lebens. Ja, vielleicht kennt ihr diesen blöden alten Spruch, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ist ein schöner Wunschtraum. Aber was uns nicht umbringt, kann uns durchaus in einen Verdrängungsmechanismus treiben. Oder auch in einen Verteidigungsmechanismus. Und was dich nicht umbringt, kann deinen Selbstwert sehr nachhaltig beschädigen. Was dich nicht umbringt, kann deine Seele verkrüppeln. Was dich nicht umbringt, kann deine Selbstwahrnehmung verstümmeln. Was dich nicht umbringt, kann dich in Selbstmitleid treiben. Oder in die Depression. Oder in eine Sucht. Und manchmal haben Erfolg und Niederlage eins gemeinsam. Wenn wir nicht lernen, mit ihnen Gott in die Augen zu sehen, dann können uns beide Extreme unseres Lebens so nachhaltig deformieren, dass wir in eine Schonhaltung übergehen. Was dich nicht umbringt, kann dich eventuell sehr viel nachhaltiger zerstören, als dass es dich umgebracht hätte. Ich erlebe wahnsinnig viele klasse Menschen, die irgendwo ihre Eigenart haben. Ja? Und ich habe sie auch. Und da haben wir alle eins gemeinsam. Wenn wir die Menschen kennenlernen, wenn wir Stücke aus ihrer Biografie hören, wenn sie über ihre Schwächen sprechen, dann geht mir oft ein Kronleuchter auf. Ja, das ist immer bei anderen einfacher als bei sich selber. Da sieht man seine Fehler nicht ganz so gut. Ihr kennt die Sache. Aber andere Menschen sind da immer gute Lehrstücke. Und vielleicht sind sie auch gute Lehrstücke, wenn sie uns in einem Spiegel werden. Und so manche Reserviertheit, so manche Angst oder so manche Eigenart erklärt sich, wenn ich in die Biografie eines Menschen schaue. Und wenn ich sage, na klar, das ist eine Schonhaltung. Na klar, da ist eine Angst dahinter. Oder da ist eine Stärke dahinter. Da ist ein Erlebnis dahinter. Die reagiert so, weil. Und ein Teil von dem, was Menschen einzigartig macht. Und es sind nicht nur gute Dinge, da sind auch tatsächliche Probleme dabei, sind Mechanismen aus unserer Vergangenheit. Also zum Beispiel ein angewöhntes Humpeln. Ich hatte irgendwann als Schüler einen Kreuzbandriss. Der wurde operativ, wurde das super alles gemacht. Ja. Dem Knie ging es danach wieder gut. Aber ich hatte eine ganze Weile, da habe ich mir danach eine Schonhaltung angewöhnt. Einfach nur, weil es noch geziebt hat, weil ich nicht ganz durchstrecken konnte und weil ich gemerkt habe, ich mache das lieber nicht. Ich passe auch lieber auf. Ja? Und es hat mich einige Zeit gekostet und Bespiegelung von außen, diese Schonhaltung wieder loszuwerden. Und ich glaube, wir haben ganz viele Schonhaltungen in unserem Leben, in der Art, wie wir Dinge machen, in der Art, wie wir Dinge entscheiden und in der Art, wie wir mit Leuten umgehen. Und Petrus hat hier so einen typischen Moment in seinem Leben erreicht, wo er die Chance hat, eine maximale Schonhaltung oder eine maximale Verkrüppelung seiner Seele zu erleben. Da zerbricht nämlich ein Mensch. Da zerbricht ein Petrus. Da zerbricht seine Identität. Da zerbricht der Jünger. Da zerbricht auch seine Integrität. Ja? An was soll er sich denn festhalten, wenn er weiß, dass sein eigenes Wort nichts zählt? Da zerbricht seine Willensstärke. Ich gehe mit dir in den Tod. Da zerbricht seine Leidenschaft. Nein, ich bin kein Fischer. Ich mache nicht das, was 10 Generationen vor mir gemacht haben. Ich habe da was gefunden und da gebe ich mich leidenschaftlich rein. Und es zerbricht sein Stolz. Wenn alle gehen, ich bleib bei dir. Nie wieder wird dieser Simon, dieser Petrus der Standhafte sein, der er noch davor war. Das Projekt seines Lebens ist gescheitert. Und er kann niemand anders die Schuld daran geben. Ich meine, wir können es mal testweise versuchen. Ich kriege das normalerweise ganz gut hin. Es findet sich immer jemand, den wir anklagen können. Vielleicht seine Eltern, die ihn als Fischer erzogen haben. Da war keine gute Kommunikationsschulung mit dabei. Vielleicht war sein Vater auch schon so ein bisschen eigenbrötlerisch, wie das die Fischer halt so sind. Mensch, hätte der ihm doch mal beigebracht, besser mit Menschen zu reden. Oder Jesus, der ihn auch nicht rechtzeitig auf diesen Moment vorbereitet hat. Ja, der hat für ihn gebetet. Aber wo war denn jetzt der 3-Punkte-Plan für einen standhaften Abgang? Wenn du zum Märtyrer werden willst, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Oder die anderen Jünger, die ihn ohne Rückendeckung stehen lassen. Oder vielleicht der Teufel, der ihn schütteln durfte. Ja, Jesus hat es ja sogar extra nochmal betont. Aber am Ende kann er mit allen diesen Antworten rausgehen. Und er wird sein Leben lang eine Schonhaltung einnehmen und wird immer sagen, der was, da was. Ich werd's los. Aber der Blick in Jesu Augen in diesem Moment, der offenbart ihm die ganze Tiefe und Weite von dem, was eben geschehen ist. So klein und so harmlos, wie sich diese Szene angebahnt hat, mit einer kleinen Notlüge in die Situation rein, mit einem Nachlegen müssen, weil er gerade keine andere Chance hat. Und dann schließlich mit einem öffentlichen Bekenntnis. Nee, wirklich nicht. So unumstößlich wird ihm diese Situation hier zur Falle. Was dich nicht umbringt, kann dich brechen. Was dich stärker macht, ist nicht der Schmerz, ist nicht die Verletzung, ist nicht die Niederlage. Was Petrus in diesem Moment davon abhält, rauszugehen und sich einen Strick zu nehmen, ist die Erfahrung, dass Jesus ihm in die Augen blickt. Davon bin ich überzeugt. Dass du beim Blick in seine Augen deine Fehler siehst. Aber dass er sie dir nicht als Vergehen vorhält. Dass er dein Versagen nicht übersieht. Aber dich dafür auch nicht verwirft. Und dass es allein seine Kraft ist. Allein seine Kraft, die dich aus diesem Zyklus von Fehler und Schuldzuweisung holen kann. Wenn du ihn an die Tiefe deiner Seele heranlässt. Und dass er deine Schwäche kennt. Von Anfang an. Weil deine Schwächen kein Grund für ihn waren, dich nicht in sein Team zu wählen. Die Schwäche von Petrus war Jesus durchaus bewusst. Und ich glaube, dass er in dem Moment, als er ihn am See Genezareth ausgewählt hat, wusste, was an diesem Morgen, in dieser Nacht passieren wird. Aber es war kein Grund für ihn, Petrus nicht in sein Team zu wählen. Und gleichzeitig ist sie keine Ausrede, um an diesem Punkt stehen zu bleiben. Und es wird es auch bei Petrus nicht bleiben. Seine Geschichte geht ja weiter. Aber sie geht erst in 3 Wochen weiter. Ein Blick zu Jesus genügt, dass er zu ernster Reue kommt. Ein Blick in Jesu Augen genügt, dass Petrus sich selbst und das Geschehen durch Gottes Augen sehen kann. Ein Blick Jesu genügt, dass sich Petrus an das erinnert, was Jesus zu ihm gesagt hat. Und doch ist es so erstaunlich. Jesus wendet sich zu ihm um. Und diese Umkehr ist dasselbe Wort, das Jesus von Petrus fordert. Wenn du dann umkehrst, stärke deine Brüder. Mit demselben Wort wendet sich hier Jesus zu ihm um. Und Petrus erinnert sich an das: Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Aber auch an das: Ich habe gebetet, dass dein Glauben nicht aufhöre. Also Jesus dreht sich zu ihm um und er wendet sich Petrus in seinem Versagen zu. Petrus, der zerbricht an seinem eigenen Stolz und an seinem eigenen Ziel. Aber Jesus wendet sich nicht ab. Jesus wendet sich ihm zu. Und er wirft ihm einen Blick zu und in diesem Blick liegt der Umstand, dass er sich keinen Strick nimmt. Weil er ihn nicht verwirft. Weil er ihn nicht verdammt. Weil er ihm den größten Fehler seines Lebens bewusst macht und das trotzdem der Liebe Gottes darüber stellt. Die Predigtserie erhält noch einen 3. Teil und als geneigte Kenner der Geschichte könnt ihr euch bestimmt schon denken, welchen. Und deshalb ende ich heute hier mit einem kleinen Cliffhanger. Und nicht ohne einen kleinen Vorblick. Scheitern kann sich vorwärts anfühlen, als hätte uns ein entgegenkommender Zug überrollt. Wenn wir in diesem Tunnel sind, aus Angst, und wir keine Chance haben, dem Zug zu entgehen, der da auf uns zukommt. Der das zerstört, was wir uns mühevoll erarbeitet haben. Wenn wir unsere eigenen Ansprüche grandios und am besten noch mit Ansage verfehlen. Petrus erfährt erst rückblickend, dass das, was auf ihn zukommt, kein Zug ist, sondern tatsächlich das Licht am Ende des Tunnels. Amen.